Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Nach einem endlosen Hin und Her zwischen den USA und dem Iran soll es jetzt endlich richtig Frieden vorwärts gehen. In der Nacht auf heute Montag haben sich die beiden Parteien auf eine vorläufige Absichtserklärung geeinigt. Aber was steckt wirklich alles in diesem Abkommen und wer könnte es im letzten Moment noch zum Scheitern bringen?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Die Absichtserklärung soll am Freitag in Genf unterzeichnet werden. Mein Name ist Yasin Wernli und ich habe das Gefühl, in dieser angespannten Lage ist das eine Ewigkeit und ein heikler Zeitraum, wo noch vieles schief gehen kann. Und ich frage mich auch ein bisschen, wer profitiert eigentlich von diesem Abkommen und wieso soll es gerade jetzt unterzeichnet werden? Für mich ist klar, diese Frage kann mich nur jemand richtig gut beantworten, und zwar der Nahost-Experte Erich Gisling. Herr Gisling, vielen herzlichen Dank, dass Sie einmal mehr bei uns hier im Durchblick sind.
Danke vielmals für die Einladung, merci.
Stand jetzt ist es eine reine Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran. Was heisst das genau?
Es ist eine Absicht, den Krieg vorläufig zu beenden. Das heisst, die Waffenruhe weiter auszudehnen. Das ist eigentlich das, was man an Substanz wirklich nehmen kann. Alles andere, alle Details sind sehr vage. Also es gibt unglaublich viele Punkte, wo von beiden Seiten unterschiedliche Positionen dargestellt werden. Und man könnte ein bisschen schauen, wie die eine und die andere Position aussieht und ob man allenfalls eine Aussicht hat, sie miteinander in Übereinstimmung zu bringen oder eine Harmonie gewisse herzustellen. Vorläufig wissen wir das noch nicht.
Aber wer hat denn mehr Interesse an dem Ganzen? Die USA oder der Iran?
Das ist eine gute Frage. Also, auf kurzfristig hat natürlich die USA das grösste Interesse daran, weil Trump sieht, er dehnt den Krieg aus und je länger der dauert, desto mehr kommt er nach in die Situation, dass es in Vorwahlkampf, also für die nächsten Kongresswahlen, ihnen lange würde. Und wenn das der Fall wäre, dann würde das seiner republikanischen Partei gewaltig schaden. Plus, er sieht, dass einfach die Inflation in Amerika gewaltig steigt. Das kann er ja salopp sagen, wenn er mal gesagt hat, I love inflation. Das ist natürlich Unsinn. Die 4,2%, die Leute finden das gar nicht so. Und das ist ihm wahrscheinlich einfach so rausgerutscht. Aber die zwei Elemente, also Inflation auf der einen Seite und die nähere Rücken von dem Datum von den nächsten Zwischenwahlen, das liegt ihm einfach schwer auf dem Magen. Er weiss, das drückt auf seine Popularität und dann könnte er einen guten Teil auch von seiner Ängsten Unterstützerschaft könnte dann doch noch irgendwie verlieren, ist seine Befürchtung. Darum drängt er schneller. Die Iraner sind ja zäh. Und, also, ich meine, sie sind zäh auf Kosten von ihrer eigenen Bevölkerung, muss man auch noch sagen. Wenn sie den Krieg weiterführen wollen, was sie theoretisch gesagt haben, sie könnten ja ohne weiteres, haben sie gesagt, den Krieg noch weiterführen, ist das natürlich, geht das zulasten von der iranischen Bevölkerung. Also, das ist ihre Situation. Aber die Iraner wären bereit gewesen, das Ganze noch länger auszuziehen.
Also, sieht man so einen Frieden am weiten Horizont oder ist das ein bisschen zu viel gesagt?
Ich glaube, das ist schon zu viel gesagt. Man sieht eine Waffenruhe oder einen Waffenstillstand, der könnte ausgedehnt werden. Aber die grossen Stolpersteine mit den einzelnen Themen, die kommen dann noch. Die kommen, wenn die eigentlichen Verhandlungen stattfinden und die werden ja wohl über einzelne Sachgebiete werden die müssen geführt werden. Anders kann man da nicht vorauskommen. Und vielleicht sieht man ein bisschen weiter bis am Freitag. Denn am Freitag sollte ja die Unterzeichnung von dem Abkommen stattfinden, wahrscheinlich in Genf. Und vorher kann auch viel passieren.
Was kann denn noch passieren? Was sind denn so die Stolpersteine?
Ja, also erstens einmal, dass Israel querschüsst. Denn Netanyahu hat ja schon gesagt, wir bleiben im Libanon und wir behalten uns vor, weiterhin Hezbollah zu bekämpfen, wenn die uns angreifen. Aber das heisst, wenn die uns angreifen, vielleicht macht Israel das auch auf eigene Faust und in Übergehung von den amerikanischen Interessen. Also da liegt der grösste Stolperstein.
Über den Libanon und Israel reden wir dann später noch ein bisschen. Aber Sie sagen, eben am Freitag könnte das in Genf unterzeichnet werden. Wir reden da immer noch im Konjunktiv. Was glauben Sie, wird es passieren?
Also zurzeit sieht es schon so aus, als würde es passieren. Denn die beiden Seiten haben sich ja eben auf den Rahmen verpflichtet, wo ein sehr vager Rahmen ist. Und auf den kann man sich eigentlich noch relativ einfach einigen. Wobei dann in den Details, wie ich vorher schon gesagt habe, da gibt es dann wohl also Streitpunkte und solche Themen, wo man sich nicht so schnell kann finden. Aber zurzeit sieht es so aus, als könnte die Unterzeichnung für den Freitag stattfinden.
Und was hätte denn das für Erfolg für die Machtverhältnisse im Nahen Osten?
ein Gefühl, mal Ruhe in den Nahen Osten bringen oder mehr Ruhe oder sagen wir mal weniger Unruhe, es will die Unruhe wegnehmen aus dem Nahen Osten für einen Moment. Und es ist ja einfach ein Konflikt, der ausgeufert ist. Er hat sich ja ausdehnt dann auf die arabischen Staaten am Golf, also Saudi-Arabien, die arabischen Emirate, Kuwait, Katar und so weiter. All die sind ja mit einbezogen worden und die haben eigentlich das Image von den Golfstaaten, wo sie ja lange Zeit aufgebaut haben und haben können erfolgreich aufbauen, als ein Ort des Friedens in der Nähe von einem Konflikt, der ist zerstört worden. Und bis das wieder kann hergestellt werden und ob es wieder kann hergestellt werden, das wissen wir jetzt noch nicht. Also es ist der ganze mittlere Nahe Osten ist mit einbezogen worden in den Konflikt. Mhm. Und da ist eine gewisse Chance, dass es eine gewisse Beruhigung könnte geben.
Jetzt müssen Sie mir schnell helfen, etwas ein bisschen genauer einzuordnen. Und zwar habe ich gelesen, dass sich der Iran verpflichtet, keine Atomwaffen mehr anzustreben. Andererseits wird aber auch erwähnt, dass das Atomabkommen selber erst später verhandelt wird. Was bedeutet das jetzt? Können Sie das ein bisschen erklären? Was ist jetzt in dieser Absichtserklärung drin und was wird ausklammern?
Das Iran hat schon immer gesagt, wir wollen gar keine Atombombe. Der ehemalige geistliche Führer Ali Khamenei hat gesagt, wir können schon gar keine haben oder keine will anstreben, weil eine Atombombe ist unislamisch. Und was meint er damit? Eine Atombombe ist ein Massenvernichtungsmittel. Der Islam verbietet, einen Krieg auf die Art und Weise zu führen, sondern das müsste zwischen den Armeen müsste ein Krieg geführt werden, oder könnte ein Krieg geführt werden, aber ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung, wo garantiert betroffen würde durch jeden Atomwaffenkrieg, der wäre verboten durch den Islam. Das hat er so gesagt. Auf der anderen Seite haben die Iraner ja etwa 400 Kilogramm Uran angereichert auf 60 Grad. Also sie sind näher an die Atomwaffenfähigkeit angekommen. Also zwischen den beiden Aussagen, die sie schon immer gemacht haben, wir wollen keine Atomwaffen, und dem, was sie gemacht haben, da liegt eine gewisse Differenz. Jetzt muss man aber auch noch sagen, warum haben sie überhaupt auf die 60 Grad angereichert? Man hat ja mal eine Zeit zwischen 2015 und 2018, wo der Vertrag zwischen Amerika und Iran, damals ausgehandelt von Barack Obama, wo der in Kraft war, da hat man gesagt, also die Iraner dürfen Atomforschung durchaus betreiben, sie dürfen anreichern bis zu 3,67 Grad. Also das haben sich die Iraner gehalten, bis zum Moment, wo Trump an die Macht gekommen ist, während seiner ersten Amtszeit, dann hat Trump den Vertrag verrissen. Und daraufhin haben die Iraner gesagt, ja, wir fühlen uns auch nicht mehr gebunden an den Vertrag. Und dann haben sie angefangen, höher und höher anreichern. Jetzt, ob sie das da haben, um an einer Atombombe in die Nähe zu kommen, oder wenigstens die Atomwaffenfähigkeit allmählich zu erreichen, oder ob sie es nur da haben, um zu quasi zu sagen, wir sind selbstständig und wir wollen euch Westler in Angst und Schrecken versetzen durch das, was wir machen, dann sind wir vielleicht eher bereit, Sanktionen aufzuheben. Was von diesen beiden Versionen gültig ist, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall liegt da ein grosser Widerspruch zwischen dem, was da Iraner gesagt haben früher und dem, was sie dann gemacht haben. Also da bleibt eine grosse Ungewissheit tatsächlich bestehen.
Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, weil der Trump ja immer den Fokus auf das Atomabkommen gelegt hat. Ich meine, er hat ja immer gesagt, das ist der Grund gewesen, warum er den Iran angegriffen hat. Und jetzt ist es ihm plötzlich nicht mehr wichtig. Oder ist es einfach der einzige Grund, um irgendein Abkommen zu erzielen?
Ja, jetzt hat er ja den Atomstaub, das ist wirklich, was er gesagt hat, den können wir dann schon noch gelegentlich rausholen, dass ich gar keine Eier. Also das ist so ein flapsiger Spruch von Trump. Aber ich glaube, die Tatsache ist ja folgende. Angst vor einem atomaren Iran hat vor allem Israel. Und Israel hat sich auf den Standpunkt gesetzt, das Atomprogramm von Iran muss vollkommen beendet werden, sonst sind wir weiterhin in einer kritischen Situation und behalten uns auch vor, Iran punktuell anzugreifen. Das haben sie auch gemacht in den letzten Jahren, immer wieder einmal. Also das Atomthema ist eigentlich ein Hauptproblem für Israel und nicht so sehr für die Amerikaner. Mhm. Und darum kann man schon sagen, also es ist jetzt ein bisschen Vorwand, dass der Trump sagt, also das Atomprogramm muss beendet werden, aber auf der anderen Seite sagt er, den Atomstaub holen wir dann so gelegentlich raus. Das ist natürlich sehr inkonsequent. Aber das, auf das berufen sich jetzt die Israelis, indem sie sagen, solange nicht sichergestellt wird, dass die Iraner keine Atombomben machen können und solange nicht sogar das iranische Atomprogramm völlig beendet ist, solange behalten wir uns Recht vor, gegen allenfalls auch gegen Iran wieder einen Krieg zu führen.
Jetzt nehmen wir mal an, das Abkommen wird jetzt unterzeichnet und dann in einem späteren Zeitpunkt redet man dann über das Atomabkommen und das würde dann wieder scheitern. Was bedeutet das denn für den Krieg?
Das wissen wir nicht, wie sich dann Israel verhalten wird. Aber zunächst geht es ja auch um andere Themen. Es ist ja die Straße von Hormuz und es sind Reparationszahlungen und es sind Sanktionen, die sollten aufgehoben werden. Also wir haben eine ganze Anzahl von anderen Themen, die da im Raum stehen und sollten und müssen behandelt und gelöst werden.
Ja, genau. Sie haben jetzt gerade die Straße von Hormuz angesprochen. Aber die sollte ja wieder aufgehen nach der Unterzeichnung. Wie schnell kann denn so etwas passieren?
Ja, das sagt Trump. Der Trump sagt ja, es wird unterzeichnet und dann fließt das Öl in Ströme für die Region und für die ganze Welt. Das ist in der üblichen, pathetischen Art und Weise, hat er das ja so gesagt. Die Iraner sagen nach dem Entwurf, wie man ihn kennt, etwas ganz anderes. Die sagen, wir behalten die Kontrolle über die Straße von Hormuz und innerhalb von 3 Wochen kann man sie dann öffnen. Aber wenn sie geöffnet wird, wird das unter unter iranischer Regie passieren. Das sind die beiden, also wirklich weit auseinandergehende Äußerungen von Trump und von den Iranern.
Ist das eigentlich das grösste Druckmittel, das die Iraner so ein bisschen haben? Vielleicht auch sogar mehr als so eine Atombombe, weil man einfach die Straße wieder zumachen kann?
Ja, das ist richtig. Das ist ja das, was wir, also alle Beobachter haben das gefürchtet, lange schon, bevor der Krieg aufgegangen ist, bevor der angefangen hat. Also ich darf sagen, ich habe in jedem von meinen Vorträgen, habe ich immer am Schluss eine Karte vom Persischen Golf mit der Straße von Hormuz gezeigt und habe gesagt, also wenn ein Krieg passiert mit Iran, dann werden die Straße von Hormuz schliessen. Und ich bin nur einer von Hunderten oder von Tausenden gewesen, die das gesagt haben. Aber die Amerikaner haben das offenbar einfach nicht wollen glauben, dass das könnte passieren. Aber es ist richtig, damit haben die Iraner ein Druckmittel, das letzten Endes viel effizienter ist als sogar das atomare Druckmittel.
Was hat der Trump denn überhaupt von dem Abkommen? Weil eben die Straße von Hormuz geht wieder auf. Aber seien wir mal ehrlich, die war ja vor dem Krieg auch schon offen gewesen.
Das ist richtig.
Also, was hat er denn für einen Nutzen?
Also bestenfalls würde jetzt der Status quo ante, der Status vor dem Krieg, wieder hergestellt. Das heisst, die Straße von Hormuz wäre offen und man wäre einfach in allen Themen dort, wo man vor dem Krieg war und mehr ist es eigentlich nicht. Wenn man es nüchtern anschaut, dann ist das einfach mal ein Versprechen gegenseitig, dass der Waffenstillstand um 60 Tage allenfalls verlängert wird. Das ist es und mehr ist es vorläufig nicht.
Jetzt würde ich gerne mal den Bogen zum Anfang schlagen. Weil wenn man vom Iran und den USA redet, muss man auch zwangsläufig von Israel und dem Libanon schwätzen. Was bedeutet jetzt das mögliche Abkommen für den Libanon?
Netanyahu sagt ja, wir fühlen uns durch das Abkommen nicht gebunden und wir behalten uns vor, erstens unsere Truppen im Libanon zu behalten und zweitens wieder anzugreifen, Hisbollah anzugreifen, wenn die wieder etwas tun, wenn die wieder uns provozieren. Jetzt ist es ja so, dass Israel nicht einfach nur Hisbollah angegriffen hat, sondern Hisbollah hat den ganzen Süden vom Libanon besetzt, hat Bevölkerung vertrieben aus dem südlichen von Libanon und das sind, weiss Gott, nicht alles Hisbollah-Anhänger, das sind auch andere Libanesen. Ich kenne eine christliche Familie, die aus dem Süden vertrieben worden sind. Und die sind alle betroffen durch den Krieg. Also der Krieg wird dargestellt von Israel aus, als sei das ein Krieg Israel gegen Hisbollah. Das ist ein Teil noch von der Wahrheit, denn der ist ausgedehnt worden auf einen Krieg zwischen Israel und Libanon, das heisst auch der libanesischen Bevölkerung. Jetzt kann man sagen, gegenseitig müsste natürlich Libanon eigentlich seinen Verpflichtungen nachkommen und das tun, was sie schon längstens zugesagt haben, nämlich Hisbollah, die Miliz, entwaffnen. Dazu sind sie offenkundig nicht in der Lage und da, weil sie zudem nicht in der Lage sind, hat Israel immer einen Vorwand oder immer einen Grund, um zu sagen, also wir müssen angreifen, weil die Hisbollah ist ja weiterhin unter Waffen und die bedroht uns. Also der Konflikt ist schlicht und einfach, der ist nicht einfach lösbar. Der ist nur, und mit Waffen allein ist er sowieso nicht lösbar, sondern da braucht es eine politische Lösung.
Und was bedeutet es denn für die Hisbollah? Gerade aber vor dem Hintergrund, dass der Iran mit dem Abkommen ja mehr finanzielle Mittel haben wird in Zukunft?
Hisbollah ist immer unterstützt worden von Iran. Jetzt wahrscheinlich in einem viel geringeren Maß als früher. Aber man muss sich vorstellen, Hisbollah ist gegründet worden als eine Miliz, wo nicht der eigenen Regierung Treue geschworen hat, sondern Hisbollah-Milizkämpfer haben am Ayatollah Khamenei im fernen Iran ihre Treue geschworen. Also darum haben die sich jetzt auch quasi, sie können sagen, wir sind verpflichtet gewesen, dass wir in den Krieg gegen Israel eintreten, nachdem der Krieg von Israel mit Iran und das von Amerika mit Iran losgegangen ist. Und das Bündnis in dem Sinn ist nach wie vor vorhanden. Hisbollah ist schon oft tot gesagt worden, aber sie existieren nach wie vor und sind insofern im Stand, den Krieg weiterzuziehen, als sie können Angriff führen auf Israel. Also Hisbollah ist nicht erledigt worden. Wie viel Hilfe zurzeit Hisbollah gerade aus Iran überkommt, das ist nicht klar, das wissen wir alle nicht.
Jetzt Israel hat kein Interesse an einem Deal zwischen dem Iran und den USA. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Angriff auf den Iran vielleicht sogar noch torpediert werden?
Ja, ich glaube nicht, dass sie Angriff direkt auf Iran werden führen, aber wie ich vorher gesagt habe, die Möglichkeit, dass sie weiterhin gegen Libanon massiv vorgehen, militärisch, die Möglichkeit ist gross. Und wenn es wieder sollte sein, dass die israelische Armee gerade Beirut bombardieren, dann werden auf der anderen Seite die Iraner sagen, Halt, das ist eine Verletzung, eine klare Verletzung vom Abkommen, das wir geschlossen haben mit den Amerikanern. Und die sollten eigentlich Israel im Zaum halten. Trump hat ja mal gesagt, Netanyahu täte genau das, was er von ihm verlange. Das stimmt aber nicht, sondern Netanyahu macht eine selbstständige Politik, die zwar gebunden ist an die Amerikaner, aber nicht vollständig an die Amerikaner gebunden ist, sondern eben auch eigene Handlungen begat wird, jetzt zum Beispiel die Bombardierung von Beirut. Mhm. Die haben die Amerikaner nicht wählen. Aber ob sie dagegen gewesen sind, ob sie etwas gesagt haben tatsächlich, das können wir nicht sagen, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich haben sie eher stillschweigend gesagt, okay, macht das halt.
Aber der Trump hat, glaube ich, gestern sehr kritisch sich zu den jüngsten Angriffen von Netanyahu geäussert. Wie gross ist am Trump sein Einfluss auf ihn überhaupt noch?
Ja, also man muss einfach so sehen, Worte sind das eine, Handlungen, Taten sind das andere. Und die Worte sind jetzt zurzeit gar kritisch, es sieht aus wie ein Streit, aber die Waffenlieferungen und die Munitionslieferungen von Amerika zugunsten von Israel haben nie aufgehört, auch während dem Zwist zwischen den beiden Politikern nicht. Und ich glaube, die werden auch nicht aufhören, sondern die Bindung zwischen Israel und Amerika im Faktischen ist sehr, sehr stark. Da mögen sie da so lange streiten mit Worten, das ist weniger bedeutend letzten Endes.
Also, zum Schluss die alles entscheidende Frage. Wie hoch stehen die Chancen, dass die Absichtserklärung tatsächlich irgendwann zu einem längerfristigen Frieden führt?
Ich würde sagen, etwas unter 50%.
Warum?
Weil zu viele Stolpersteine da sind. Es sind zu viele ungelöste Detailprobleme sind da. Und vorläufig da sind zu viele Widersprüche in dem, was beide Seiten sagen. Und sobald es dann ans Handfeste geht, also an Detail, wo man muss aushandeln, wenn in so ein komplexes Abkommen sollte materialisiert werden, die sind einfach, die Differenzen sind zu gross und die Unklarheiten sind einfach riesengroß. Aber immerhin, weniger als 50% ist nicht null.
Ja, das stimmt. Ich hätte trotzdem gerne ein bisschen positiver aufgehört. Aber trotzdem, vielen Dank, Herr Giesling, für Ihre spannende Analyse und Ihre Zeit bei unserem Durchblick.
Schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Bist du ein bisschen optimistischer als der Erich Giesling? Oder was glaubst du, bedeutet das Abkommen zwischen den USA und dem Iran für den Nahen Osten? Schreib uns deine Meinung durch in die Kommentare. Und wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast, würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.